Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum Literaturhaus Podcast Bremen. Heute aus Bremen-Schwachhausen, die Sonne scheint, die Vögel singen und ich bin bei Ralf Lorenzen eingeladen. Der ist Autor und Journalist mit Schwerpunkt Sport und hat zusammen mit Helmut Hafner, der lange Zeit im Bremer Rathaus gearbeitet hat, ein Buch über Willy Lemke geschrieben, den Bremer Werder-Manager, den UN-Sonderbeauftragten für Sport, den Bildungssenator und wahrscheinlich einen der bekanntesten Bremer überhaupt. Und über dessen bewegtes Leben wollen wir gleich sprechen. Und Ralf hat mich zu Hause eingeladen und da setzen wir uns gleich hin und reden über Willy Lemke. Viel Spaß. Ich würde gerne einsteigen mit dem letzten Treffen, was ihr hattet mit Willy Lemke. Es war 3 Tage vor seinem Tod und es war das letzte Treffen, was ihr zu dieser autorisierten Biografie hattet. Wie macht man denn dann weiter?
Ja, wie macht man denn weiter? Das ist natürlich erstmal ein Riesenschock. Ich glaube, ich stand gerade beim Bremer SV auf dem Platz, als Helmut mich anrief, dass da irgendwas Dramatisches passiert ist. Willy Lemke hat ja einen Gehirnschlag bekommen und dann noch eine Weile im Koma gelegen und ist dann am Anfang der Woche gestorben. Wir haben uns am Freitag das letzte Mal mit ihm gesprochen. Und das sollte in der Tat ein Abschlussresümee-Gespräch dieser ganzen langen Phase, in der wir uns immer wieder getroffen haben, sein. Indem er auch sehr bewegt für sich auch nochmal so ein Fazit getroffen hat, das dann auch sehr weit weg ging vom Sportlichen und Politischen, das ja hauptsächlich auch im Zentrum des Buches steht, sondern sehr stark ins Private ging und das Familienleben in den Mittelpunkt gerückt hat. Und als wir uns das dann nochmal angehört haben, war das natürlich sehr, sehr, sehr bewegend, weil wir dann auch im Anschluss dann natürlich sehr stark auch mit der Familie in Kontakt gekommen sind, weil sich natürlich die Frage stellte, können wir das Buch jetzt überhaupt fertig machen? Inwieweit ist die Frau von Willy Lemke, also Heide Lemke, überhaupt bereit dazu, dass wir das machen? Oder auch die Kinder? Das waren alles so offene Fragen. Und dann waren wir sehr froh, dass die Familie sehr schnell und sehr eng mit uns kooperiert hat. Also das war immer so eine Mischung aus natürlich totalem Verlust und bei uns auch Trauer über den Verlust eines Menschen, dem wir ja über die Jahre nahe gekommen sind, bis hin zu der Aufgabe, die wir dann auch damit verbunden gefühlt haben, das jetzt auch zum Abschluss zu bringen und ihm damit jetzt auch nochmal zu würdigen.
Ihr schreibt im Buch sehr schön, da kommt dann Autorenschaft und Trauerarbeit zusammen. Auf der Beerdigung, da waren Werder-Größen, da war Rudi Völler, Otto Rehagel, es gab Beileidsbekundungen aus aller Welt, unter anderem von der Schwester von Barack Obama, von Auma Obama. Das war am Anfang von Willy Lemkes Leben jetzt nicht abzusehen. Er kommt eigentlich aus kleinen Verhältnissen. Wie hat das mit seinem Lebensweg zu tun? Er muss ja früh auch lernen, sich durchzusetzen.
Ja, da sprichst du jetzt ja schon sozusagen den ganz großen Bogen an, den sein Leben genommen hat und den es in der Tat hatte. Man einfach sagen kann, dass viele Motive, die er später ausgearbeitet hat in seinem beruflichen Leben, schon in seiner Kindheit und Jugend angelegt sind, aber vor allem natürlich auch dieser Überlebenskampf. Also seine Familie ist eine Flüchtlingsfamilie, die 1944 erst an die Lübecker Bucht gekommen ist, als er noch nicht geboren ist, also seine Mutter mit den beiden älteren Brüdern. Der Vater war da noch im Krieg. Und diese Familie, also die Mutter und die beiden Söhne, die haben tatsächlich noch in der Lübecker Bucht die Bombardierung der Kap Arkona und der Thielbeck, ja, eines der ganz großen tragischen Ereignisse zu Ende des Zweiten Weltkrieges, noch mit eigenen Augen gesehen. In diesen Schiffen waren 7500 KZ-Häftlinge versammelt. Die Briten dachten versehentlich, auf diesen Schiffen wären SS-Größen und Nazis, die sich nach Norwegen absetzen wollten und haben diese Schiffe bombardiert. Dabei sind 7000 Menschen dann ums Leben gekommen. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieses ein Erlebnis, das in der Familienerzählung, Familiengeschichte der Lemkes eine ganz große Rolle spielt und das im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass er den Namen Wilfried bekommen hat, also der den Frieden will. Das ist der eine Teil Kriegserfahrung, Erlebnisse. Das andere ist natürlich auch das Aufwachsen in einer zwar jetzt nicht armen Familie, aber doch in relativ bescheidenen eigenen Verhältnissen, in einem Umfeld, das dann schon gerade in Hamburg so ein bisschen mehr Wohlstand hatte. Und das alles in dieser Kombination hat in dem jungen Wilfried zu einem sehr starken Überlebenswillen, aber vor allem auch ganz, ganz massiven Ehrgeiz geführt, der sich sehr früh abzeichnet. Also so eine Art Streben nach anderem, nach höherem.
Das ist ja die erste Verbindung zu Zeitgeschichte. In Willy Lemkes Biografie taucht sowas oft auf. Also man kann eigentlich bundesrepublikanische Geschichte erzählen und das habt ihr erzählt. Das zweite wäre die Politisierung von Willy Lemke in den 70er Jahren als Teil der Studenten damals, der aber dann nicht Kommunist war, sondern SPD-nah. Wie kann man ihn einordnen in die politische Landschaft der 70er Jahre?
Ich würde mal sagen, weil du das ansprichst, dass man mit ihm so die Zeitgeschichte erzählen kann, das ist natürlich auch ein großes Motiv gewesen, sich auf dieses Projekt einzulassen, wo ja von vornherein absehbar war, dass es sehr viel Arbeit, aber jetzt wenig ökonomischen Eintrag bringen wird. Da muss ja auch sozusagen dann eine Motivlage her, und die hatte natürlich sehr damit zu tun, sich über diese sehr interessante und vielfältige Person nochmal auch mit verschiedenen Etappen der bundesrepublikanischen Geschichte zu beschäftigen, zu der natürlich dann auch die 68er-Zeit, die ich als 1958 geboren, natürlich auch eher nur so als Zaungast oder kleiner Junge mitgekriegt habe, und in der er ja dann auch in Hamburg zum Beispiel die große Schardemonstration in Hamburg dann auch mitbekommen hat und wo er selbst auch schon an der Uni an Aktionen beteiligt gewesen ist. Zum Beispiel haben die so eine Art alternative Notstandsolympiade da veranstaltet als Protestform gegen die damals dann verabschiedeten Notstandsgesetze, aber auch als Mittel, um auf die eigene Misere im eigenen Sportstudiengang hinzuweisen, in der sie gerade waren. Aber das zeigt schon wieder auch so ein bisschen so einen pragmatischen Zugang zu allem, den Lemke immer gehabt hat, der immer dann auch eher in der Aktion irgendwo sehr gut war und dem das ganze sozusagen ideologische, der ganze Überbau, glaube ich, jetzt erstmal nicht so wichtig gewesen ist. Und zu dem ideologischen Überbau der, würde ich mal sagen, kommunistischen Linken damals, gerade der auch DDR, Moskau-orientierten Linken, hatte er ein sehr kritisches Verhältnis.
Und er war dann auch direkt schon jemand, der Politik mit Sport gemacht hat und Politik mit Sport verbunden hat.
Genau, das ist auch ein Lebensthema oder vielleicht sogar das Lebensthema, das sich durchzieht, weil er Sport früh auch als Mittel erfahren hat, sich nicht nur durchzusetzen, sondern auch Selbstbewusstsein zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Er war immer, also er war erst Läufer, dann hat er es als Handballer versucht, dann als Fußballer. Diese Laufkarriere von ihm ist ja dann auch fast legendär, dass er kurz vor seinem Tod auch noch als Läufer hier in Bremen unterwegs war und zahlreiche Marathons teilgenommen hat. Aber das war jetzt nicht nur Sport, nicht nur als eigener Lebensausdruck, sondern das Thema hat ihn auch theoretisch interessiert und besonders im Zusammenhang mit den Ost-West-Sportbeziehungen. Mit denen hat er sich schon damals in seiner Arbeit zum ersten Staatsexamen auseinandergesetzt. Das Thema hat ihn früh auch weil es da verwandtschaftliche Verhältnisse gab, auch in der DDR, und interessiert. Und er wollte eigentlich Begegnungen auf eher so inoffizieller, studentischer Ebene herstellen.
Du hast es gerade schon angesprochen, Lemke ist dann auch rübergefahren in die DDR, wollte eine sportliche Zusammenarbeit organisieren und ist darüber in eigentlich die erste skandalumwitterte Geschichte seines Lebens reingeraten. Er ist dann nämlich Doppelagent gewesen vom KGB und Verfassungsschutz. Wie kam es denn dazu und wie kam er da wieder raus?
Das ist immer schwierig mit der Benennung Doppelagent. Eigentlich war er Agent des Verfassungsschutzes, aber angeworben wurde er ursprünglich vom KGB auf der Rückreise von einem Laufevent in Prag, war das, glaube ich, wo er eine Studentendelegation aus Hamburg begleitet hat, wollte er einfach ja, so wie er es erzählt hat, naiv in Leipzig aus dem Zug steigen und da in die Uni gehen und Takte zu Studenten aufnehmen und ist da von Ordnungshütern früh abgefangen worden, denen er dann seine Geschichte, sein Anliegen erzählt hat. Und die haben ihn dann tatsächlich in Kontakt hergestellt zur Sporthochschule in Rostock. Und dort hat er dann eine Einladung bekommen nach Rostock und war es zuerst, wie er es erzählt hat, noch naiv guten Glaubens, dass die wirklich interessiert sind an so einer Sportbegegnung, und wurde dann nach und nach zu so einem KGB-Menschen weitergeleitet, der ihn dann besonders gut bewertet hat und angefüttert hat. Und er ist dann aber auf dem Rückweg hat er sich gleich dem Hamburger Verfassungsschutz offenbart, weil ihm das selbst komisch vorkam, und dachte, oh, hoffentlich gerät er da nicht in so ein komisches Zwielicht rein. Und der wiederum hat ihn dann gebeten, diesen Kontakt weiter zu pflegen, weil in der Zeit relativ viele Studenten gerade aus dem linken Spektrum vom KGB angeworben wurden, und die wollten wissen, wie machen die das, und haben ihn quasi so als Köder da weiter hingeschickt. Und so kam es dann in den nächsten Jahren zu ja, ich weiß gar nicht mehr genau, 6 bis 8 Treffen, die Lemke da im Osten in der DDR, ich glaube in Rostock war das dann jeweils, wo er sich dann mit KGB-Leuten getroffen hat. Und dann die Inhalte dieser Gespräche dann dem Hamburger Verfassungsschutz weitergegeben hat.
Er ist dann von Hamburg auch nach Bremen gekommen. Wie kam es zu diesem Ortswechsel? Und er ist dann ja relativ schnell, war in der SPD aktiv.
Da wurde in Hamburg der Sportstudiengang ausgebaut, unter anderem als Folge dieser Neustarts-Olympiade, der Proteste der Studenten. Also er war dann immer vorne an, würde ich sagen. Er hat dann relativ schnell auch eine Stelle gekriegt im Sportstudiengang in Hamburg. Und da, zu der Zeit wurde halt die Uni in Bremen gegründet, und da hatte er gute Kontakte hin durch Freunde und hat sich dann sehr schnell hierhin beworben, diese Stelle auch bekommen und wurde dann hier Sportplaner, also einer, der den Sportstudiengang in Bremen mit aufgebaut hat. In Bremen ist es ja dann nicht schwer, wenn man an der Uni in der Position ist, auch dann Verbindungen in Parteien zu bekommen. Gerade so Leute um Henning Schärf ist er aufgefallen als jemand, der total aktiv ist, Dinge machen kann, als Macher damals schon, der andererseits aber auch die nötige Distanz und Entfernung zu den Kommunisten hatte. Und da hat er sich von frühzeitig sehr stark abgegrenzt und wurde dann zu einem interessanten Menschen für andere Leute, die schon in der Partei waren.
Du hast das gerade so ein bisschen anklingen lassen. Er schreibt das sehr schön: Bremen ist die Stadt der kurzen Wege. Das ist eigentlich auch ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, wie er dann aus der SPD-Politik zu Werder gekommen ist. Ihr habt das Zitat drin: Kommerz ist wichtig, er darf aber nicht den Fußball beherrschen. Wie kann man Lemke denn verstehen? War er dann sozusagen der Fußball-Sozi? Oder wie war seine Position als Werder-Manager?
Ja, das ist ganz gut ausgedrückt. Er war der Fußball-Sozi. So hat er sich natürlich auch selbst dann später in diesen legendären Auseinandersetzungen mit Uli Hoeneß, Bayerns Uli Hoeneß, auch dargestellt. Also der Fußball-Sozi gegen den Fußball-Kapitalisten. Aber natürlich sozialdemokratisch in einem reformerischen Sinne und nicht in einem revolutionären Sinne. Also zu sagen, wir müssen auf den Bedingungen aufbauen, die wir haben. Und das ist nun mal der professionelle, kommerzielle Fußball. Aber da versuchen wir halt, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst gute Spieler für uns zu kaufen, aber ohne uns zu sehr an diese Kommerzmaschine zu verkaufen. Inwieweit ihm das immer gelungen ist, ist eine andere Frage. In bestimmten Fragen ist er auch dann zum Vorreiter geworden von Kommerzialisierung, was zum Beispiel die VIP-Logen angeht in Stadien. Da ist er der erste Manager in Deutschland gewesen, der die hier eingeführt hat, oder bei anderen Dingen, bei den Fernsehverträgen, bei der Zusammenarbeit mit Sportmarketingagenturen. Da war er eigentlich immer irgendwie relativ weit vorne an.
Lemke steht ja auch so ein bisschen für die große Zeit bei Werder. Champions League, Otto Rehhagel. Was war das Besondere bei Werder und welche Rolle hat Lemke in diesem Verein gespielt? Er war dann ja auch wirklich bekannter, als man es eigentlich von einem Fußballmanager erwarten würde.
Die haben vor allem das hingekriegt, damals eine verdammt gute Arbeitsteilung zu haben. Und über Jahre hat, das haben wir auch mal geschrieben, Spieler gab es sehr, sehr viele bekannte, herausragende. In der Lemkes Zeit war ja die zwischen 81 und 99. Aber das Kernführungsteam war über die Zeit immer stabil, mit einer klaren Rollenverteilung. Es gab Präsident Böhmert, das war der, würde ich mal sagen, der väterliche, gütige Mensch, der nach außen repräsentiert hat und versucht hat, immer so auch ausgleichend zu wirken. Dann gab es Klaus-Dieter Fischer, lange Vizepräsident, später aber auch Präsident des Vereins, der eigentlich der wirklich mächtige Mann im Verein war, der ihn von der Pike aus kennt, der jede Abteilung und jeden kannte und der eigentlich sozusagen auch mit seinem Macht- und Durchsetzungswillen viele Dinge dann da bewerkstelligt hat. Dann gab es Manfred Müller dann später, der die Finanzen sortiert, organisiert hat, der eigentlich von der AOK kam. Und dann Willy Lemke als, würde ich mal sagen, so Rampensau, der den Verein nach vorne verkauft hat, der die Verträge ausgehandelt hat mit den Sponsoren, mit den Spielern, der ständig präsent war und jede neue Idee gleich gewittert und umgesetzt hat. Das war seine große Qualität, denke ich, dieses Unglaubliche. Glaube ich, rührige, innovative und schnell Ideen zu seinen eigenen machen und umzusetzen.
Und der sich ziemlich öffentlichkeitswirksam mit Uli Hoeneß eingelassen hat.
Genau.
Was hat er da gemacht?
Ja, die haben sich halt über selten direkt, aber medial haben sie sich natürlich einige Schlachten geliefert. Es ging natürlich immer um die Frage Kommerzialität. Lemke hat es total aufgeregt, dass Bayern sich immer mit seinem Mir san mir als die Speerspitze des deutschen Fußballs dargestellt hat und dass seiner Ansicht nach Hoeneß viel zu hohe Forderungen gestellt hat, was Fernsehverträge und so weiter angeht. Dieses auch ein bisschen dieses Elitäre, das Bayern, das hat er verbal oft attackiert und Hoeneß hat immer gesagt, ja, der Lemke, der tut hier so, als wenn er Sozialist ist, aber wenn es um die Kohle geht, ist er auch der Erste, der die Hand aufhält und für seinen Verein das Beste rausholt. Er hat ihm immer so ein bisschen Doppelzügigkeit und Doppelmoral vorgeworfen. Aber medial wurde das natürlich von allen gespielt, so ein bisschen Kasperle-Theater, also hier der neoliberale Fleischunternehmer Uli Hoeneß und da der linke Sozi Willy Lemke, das passt ja dann auch ganz gut. Und bundesrepublikanisch gesehen war natürlich außerhalb Bayerns Werder gerade in diesen Zeiten immer der beliebtere Verein.
Es klang ja gerade schon so an, Lemke steht für diese große Werder-Zeit von 1981 bis 1999, dreimal DFB-Pokal gewonnen, Europapokal der Pokalsieger, aber so ganz ohne Reibung und lief es dann auch nicht. Und vor allem das Ende bei Werder war auch so ein bisschen nicht ganz im Einvernehmen.
Ja, das ist richtig. Das war mit ziemlich vielen Konflikten verbunden. Zunächst ist Lemke ja 1999 als Bildungssenator in die Politik zurückgegangen. Zur gleichen Zeit hat Werder seine Unternehmensstruktur professionalisiert. Es gab jetzt einen Vorstand, dem mit Klaus Allofs zum ersten Mal auch ein Sportdirektor, also ein ausgesprochener Fußballexperte angehörte. Und es gab einen Aufsichtsrat als Kontrollgremium. Lemke ist dann in den Aufsichtsrat gegangen, zunächst als einfaches Mitglied, aber 2004 nach dem Tod von Franz Böhmert wurde er dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Man könnte sagen, aus dem angestellten Manager Lemke war jetzt der Kontrolleur geworden, der dem Vorstand auf die Finger gucken musste und aufpasste, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wurde. Dieser Rollenwechsel hat ziemlich viele Konflikte mit sich gebracht, die dann 2014 eskaliert sind, als Lemke dem Vorstand die Gelder für einen teuren Transfer verweigert hat. Man muss dazu sagen, Werder hat zu dieser Zeit nicht mehr in der Champions League gespielt und auch überhaupt nicht mehr im Europapokal, hatte also wesentlich weniger Einnahmen, aber immer noch einen ziemlich teuren Kader. Und Lemke seinerseits hatte immer das Motto, nicht mehr Geld auszugeben, als man einnimmt. Und als er diesem Motto jetzt auch treu bleiben wollte, geriet er unter den Vorwurf, den Verein kaputt zu sparen. Er geriet dann auch unter ziemlich starken Druck der Öffentlichkeit, vor allem aber auch intern von Teilen des Aufsichtsrats und des Vorstands und ist dann schließlich 2014 auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats zurückgetreten. Er ist dann noch 2 Jahre als einfaches Mitglied wieder drin geblieben, aber hat dann 2 Jahre später, also 2016, gar nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidiert und anschließend auch nie mehr ein offizielles Amt bei Werder inne gehabt.
Wäre es fair zu sagen, dass Lemke für eine bestimmte Zeit auch steht, wo sowas noch in einer Person überhaupt funktioniert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht in einer Person, sondern in wenigen Personen. Er steht dafür diese Zeit vor dem neuen, würde ich mal sagen, Professionalisierungsschub im Fußball mit wesentlich größerer und differenzierterer Arbeitsteilung. Aber natürlich auch so ein bisschen für so eine Männerbündelei, würde ich mal sagen, der alten Bundesrepublik, die es ja auch in der Politik gab, in der Wirtschaft gab und so weiter, nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Das waren alles Zeiten, in denen Begriffe wie Compliance oder Governance jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, sondern wo die gerade in so einer überschaubaren kleinen Gesellschaft wie Bremen die Geschäfte zwischen den einzelnen Interessensgruppen ja auf kurzem Wege zu tätigen waren.
Die kurzen Wege zeigen sich ja auch so ein bisschen daran, dass Lemke dann von Werder wieder in die Politik gegangen ist, weil Bildungssenator. Und dann ist er zur UN gegangen. Also dann gab es nochmal einen ziemlichen Karrieresprung 2008. Da wurde er berufen von Ban Ki-moon zum Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. Was war denn Lemke typisch an dieser Arbeit dann? Das ist ja eine ganz andere Aufgabenstellung.
Also Lemke typisch an dieser Aufgabe war, dass er wieder den Sport gesehen hat als Hebel, als Mittel, um in andere gesellschaftliche Bereiche einzugreifen, um soziale Entwicklung, wie es auch im Titel heißt, und konfliktlösende Begegnungen herzustellen.
Zwischen Politik und Fußball.
Zwischen Politik und Fußball, aber auch vor allem, er hat dann seinen Schwerpunkt, das hatte Ban Ki-moon ihm auch schon mitgegeben, sehr stark auf Afrika gelegt, wo Fußball wirklich gerade in ärmeren Gebieten, das beste Beispiel sind die großen Slums in Nairobi, in denen er tätig gewesen ist, wo tatsächlich der Sport jetzt nicht nur als Sport, sondern wirklich, wie er es auch in seiner eigenen Kindheit als Überlebensmittel wichtig gewesen ist, zur Einübung auch in soziale Kompetenzen, zu Gewinne von Selbstbewusstsein in verschiedenen Formen und vor allem auch was die Rolle von Mädchen und jungen Frauen in diesem Kontext anspielt, hat er von vornherein darauf geachtet, dass alle Projekte paritätisch besetzt werden in denen er ist. Und er hat dann ein Programm entwickelt, in dem quasi neue Vorbilder geschaffen wurden. Also junge Leute, die sich in bestimmten Sportorganisationen in Afrika erste Erfahrungen auch in Leadership gemacht hatten, die wurden von ihm in großen Programmen weitergebildet, um später mal in größeren Organisationen, sogar zwischen überstaatlichen Organisationen tätig zu werden. Und das hat er tatsächlich geschafft und diese Verbindung zu diesen Menschen auch gehalten.
Und er hat das gemacht eigentlich aus dieser Lemke-typischen Art und Weise. Also man spricht schnell, man ruft irgendwo an, man organisiert sich zusammen.
Absolut.
Das kommt bei euch auf jeden Fall stark.
Genau, absolut. Er hat immer den direkten Weg und die Menschen, und wenn man ihn nach irgendwas gefragt hat, kennst du den und den, hat er sofort sein Handy gezückt und dann auch nicht, na, darf ich dir die Nummer geben? Nee, er hat uns immer freigebig und hat gesagt, zu denen soll ich den mal anrufen. Er hat immer ganz schnell Kontakte hergestellt auf kurzen Wegen. Das war auch, aber das ist Fluch und Segen zugleich. Also diese Kleinteiligkeit, die hat ihn ja auch als Bildungssenator hier ausgezeichnet, wo er jede Schule wirklich besucht hat, fast, und die kleinen Probleme kannte. Dagegen ist ein bisschen dieses konzeptionelle, strukturelle teilweise ein bisschen auf der Strecke geblieben, würde ich sagen, wo die ja auch dazu geführt hat, dass diese Position des Sonderberaters für Sport und Entwicklung nach ihm nicht weitergeführt wurde, weil er sozusagen politisch es nicht geschafft hat, den Posten auch in Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern so wichtig zu machen, dass es nicht mehr ohne diesen Posten geht. Aber seine Stärke hatte er wirklich immer in der konkreten Aktion.
Das ist Lemke ja Bremen-typisch. Also ihr schreibt ja auch Stadt der kurzen Wege und ihr seid ja auch selber, und da würde ich jetzt auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, ihr seid ja auch freundschaftlich mit Lemke verbunden gewesen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr ein Buch geschrieben, was trotzdem objektiv über Lemke berichtet? Wie habt ihr eure eigene Rolle da verstanden?
Also freundschaftlich wäre jetzt, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber also ich kannte ihn vorher überhaupt nicht, also von ein, zwei Interviews, die ich als Sportreporter gemacht habe, aber nicht, hatte nie ein persönliches Gespräch mit ihm geführt. Helmut Hafner kannte ihn aus seiner Zeit im Rathaus natürlich besser, in der er öfter auch mit ihm zu tun hatte und teilweise auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Für mich war er erstmal, da ich ja mich ja auch eher als kritischer Sportjournalist verstehe, jemand, zu dem ich auch eine notwendige Distanz wahre, die ich dann auch hoffentlich, denke ich, auch durchgehalten habe. Aber natürlich wird einem jemand, wenn man sich 4 Jahre oft trifft und kommt man sich nahe. Und ich habe auch ganz andere Dimensionen dann eben in seiner Persönlichkeit kennengelernt, als die ich vorher nur medial wahrgenommen hat. Da ist er ja immer dieser Willi wichtig gewesen, immer vorne an und so weiter. Wo man denkt, möchtest du mit dem jetzt eigentlich auch mal ein Bier trinken? Und später habe ich gedacht, mit dem könntest du mal echt guten Bier trinken, weil er natürlich auch noch ganz andere Dimensionen hatte und vor allem auch was sehr Solidarisches hatte und ein offenes Haus hier in Schwachhausen hatte, wo seine ehemaligen Schützlinge aus den Slums in Nairobi ihn später auch immer noch besucht haben und wo ja wirklich, wie mir neulich auch jemand erzählt hat von Werder, so immer bekannt, Willi hat ein offenes Haus für Leute aus aller Welt und diesen Teil der Persönlichkeit, den haben, der ist uns natürlich dann im Laufe der Zeit näher gekommen und hat dann auch wirklich eine Sympathie hergestellt. Freundschaftlich würde ich das jetzt noch nicht nennen.
Ihr hattet jetzt in Oldenburg noch eine Veranstaltung mit Rudi Völler, wo ihr das Buch nochmal vorgestellt habt, jetzt auch noch nach Lemkes Tod. Wie gucken Menschen, die ihn begleitet haben, so wie Völler auf ihn? Gibt es da eine Sache, wo man sagen kann, das taucht immer wieder auf?
Der Autor Dietrich Schulze-Marmeling, der renommierte Fußballautor und auch Miteigentümer des Verlages Edition Einhofer, in dem wir das Buch herausgeben, auch nochmal skizziert, inwieweit Lemke durch sein Talent Dinge voranzubringen im Fußball Werder auch mit zu dem gemacht hat, was Werder heute darstellt. Ist ja immer noch ein Verein, der eigentlich über seinen Möglichkeiten performt gegenüber anderen und auf diesem Weg dahin war Willi Lemke eine Entscheidung. Eine Persönlichkeit. Für mich ist wirklich so diese letzte Phase seines beruflichen Lebens bleibt für mich hängen, die mich auch dazu geführt hat, dass ich ja auch noch zum Beispiel mit Alma Obama, der Schwester von Barack Obama, dann über ihn sprechen konnte, die mir nochmal erzählt hat, wie wichtig er gewesen ist für den Lebensweg auch vieler junger, unterprivilegierter Leute in Afrika und dass beides durchaus zusammenkommen kann an einer Person, dieser Kommerz, den ich dieses Gewinnstreben, das ich bis heute eher skeptisch und kritisch sehe, aber auf der anderen Seite auch so eine solidarische Art Menschen zu fördern und zusammenzubringen.
Das Buch ist bei Edition Einwurf erschienen. Das klingt jetzt ja nach einem Fußballverlag, das ist aber nicht so. Da gibt es eigentlich eine ganze Bandbreite.
Nein, das ist eigentlich Sachbuchverlag, der sich bemüht um gesellschaftlich, politisch relevante Themen und Bücher, zu denen dann natürlich auch mein Fußballbuch gehören kann. Das steht eigentlich in der Tradition der Edition Körber, der Körber Stiftung in Hamburg, die über Jahre sehr viele zeitgeschichtliche Bücher rausgegeben hat und deren Bestand die Edition Einhof jetzt übernommen hat und ein kleines neues Programm startet. Ja, zudem aber auch zum Beispiel die erste Veröffentlichung war von Dietrich Schulze-Marmeling zum Antisemitismus in der Linken hier in Deutschland. Es gab bei der Neuvorstellung des Verlages ein Buch über Totalverweigerung, die Geschichte eines Totalverweigerers, wie er heute zu den Fragen von Krieg und Frieden steht. Es gibt ein neues Buch über Fußball, Politik im Spiel, über die politische Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, es ist ein ganz buntes Thema eines sehr kleinen, ambitionierten Verlages hier aus der Nähe in Rastede bei Oldenburg.
Und auch euer Buch, da geht es ja nicht nur um Fußball, sondern es geht um Politik und Fußball. Herr Lemke, übernehmen Sie von Ralf Lorenzen, geschrieben mit Helmut Hafner zusammen. Lieber Ralf, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.